ARD.
Meine Damen und Herren Abgeordnete, Sie haben die Macht, die Regierung zu stürzen. Aber Sie haben nicht die Macht, die Realität auszulöschen. Die Realität ist unumstößlich. Unsere Staatsausgaben steigen immer weiter.
Das hat der französische Premierminister Bayrou gesagt vor der Vertrauensfrage im Parlament. Die Abstimmung hat er dann verloren. Was passiert da gerade in unserem Nachbarland und was heißt das für Präsident Macron? Das sortieren wir jetzt in unserem Weltspiegel-Podcast extra für euch. Ihr findet den Podcast auch in der ARD-Audiothek. Heute mit mir, Janina Werner. Und wir gehen jetzt direkt nach Frankreich und schauen da mit unserem Korrespondenten Michael Strempel auf die Ereignisse.
Hallo Michael.
Hallo Janina.
Bayrou hat gestern die Vertrauensfrage verloren. Was heißt das denn jetzt konkret?
Frankreich ist im Moment wirklich in einer tiefen politischen Krise. Und seit gestern stellt sich auch die Frage, wie das Land überhaupt noch regierbar ist. Denn Bayrou war ja nur wenige Monate Ministerpräsident. Sein Amtsvorgänger Michel Barnier war auch nur wenige Monate Ministerpräsident, der sogar noch kürzer. Dann sind beide, der eine ist vom Parlament gestürzt worden, der andere hat die selbstgestellte Vertrauensfrage verloren. Aber sie sind eben beide daran gescheitert, dass sie keine Mehrheiten gefunden haben. Und es sieht jetzt wirklich so aus, dass auch ein neuer, möglicher neuer Premierminister keine Mehrheit im Parlament so einfach finden wird. Es sei denn, er lässt sich wirklich eine ganz neue Methode einfallen, wie man die politischen Blöcke zusammenbringt. Das ist alles ein großes Rätselraten. Also das, was gestern in Frankreich passiert ist, ist wirklich Ausdruck einer Krise des politischen Systems. Die Zusammenarbeit im Parlament zwischen den politischen Gruppierungen, die funktioniert nicht. Klare Mehrheiten sind in diesem Parlament nicht zu finden. Und dadurch ist Frankreich politisch gelähmt.
Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, dass sich da drei Lager gegenüberstehen und sich gegenseitig blockieren. Warum finden die denn keine Einigung? Kennt man nicht so politische Koalitionen wie hier?
Nee, kennt man eben nicht. Frankreich hat diese Tradition nicht, die wir in Deutschland ja schon seit den 60er Jahren kennen. Wir sind das gewohnt, dass die großen politischen Blöcke, Sozialdemokraten, Konservative, Christdemokraten, dass die auch immer wieder mal zusammenfinden, zusammenarbeiten, sogar zusammen eine Regierung bilden. Diese Tradition hat Frankreich nicht. Frankreich hatte in der Vergangenheit immer klare Mehrheiten, die meistens der politischen Richtung des Präsidenten gefolgt sind. Und Frankreich hat auch ein Mehrheitswahlrecht. Das heißt, es gibt auch nicht diese Art von Stimmenverteilung, wie wir sie in Deutschland kennen, sondern am Schluss zieht immer der Abgeordnete für einen Wahlkreis ein, der da die meisten Stimmen bekommen hat. Und in der Vergangenheit hat das durchaus für politische Stabilität gesorgt. Wenn ein Präsident gewählt war, dann hat es Parlamentsneuwahlen gegeben und dann hat auch die politische Richtung des Präsidenten meistens gewonnen. Wenn das nicht passiert ist, das gab es tatsächlich schon, dass der Präsident bei der Parlamentswahl keine Mehrheit gekriegt hat, dann war das andere politische Lager, also entweder das linke oder das konservative Lager, aber in einer eindeutigen Mehrheit. Also dann musste der Präsident halt damit leben, dass er zum Beispiel ein konservativer Präsident einen sozialistischen Ministerpräsidenten hatte, aber der hatte wenigstens eine Mehrheit, der konnte dann einen Haushalt beschließen. Jetzt haben wir eine Situation, dass die Lager alle die Mehrheiten verfehlen. Es ist so zersplittert, dass es hier keine klare Blockbildung gibt. Und dieses Brückenbauen, wie gesagt, das ist Frankreich gar nicht gewohnt. Und im Crashkurs hat es bislang noch nicht funktioniert.
Und was heißt das denn jetzt auch für Präsident Macron? Welche Möglichkeiten hat er? Und er scheint ja schon jetzt auch ziemlich beschädigt zu sein, wenn das jetzt der zweite Premierminister ist in kurzer Zeit.
Es ist der zweite in kurzer Zeit und es ist schon der sechste in seiner Amtszeit, von dem er sich trennen muss. Der sechste Premierminister und Macron ist ja erst seit 2017 Präsident. Also das zeigt schon, dass es eine große politische Instabilität gibt und das beschädigt Macron schon. Ein Präsident muss eigentlich in der Lage sein, einen Ministerpräsidenten zu ernennen, der in seinem Sinne auch Politik durchsetzt. Und das gelingt Macron nicht mehr. Was er verfassungsmäßig machen kann, ist immer noch eine ganze Menge. Er darf die Nationalversammlung auflösen, Neuwahlen ansetzen. Das hat er im letzten Jahr getan. Das ist aber ziemlich schief gegangen. Und alle Umfragen sagen, wenn er das jetzt wieder machen würde, würden wieder keine klaren Mehrheiten rauskommen. Die einzigen Gewinner wären wahrscheinlich der rechtsextreme Rassemblement National. Also deshalb ist das für Macron keine gute Option. er kann jetzt wieder einen Premierminister ins Rennen schicken. Und er hat auch schon angekündigt, dass er das machen wird. Jetzt sind aber alle sehr gespannt.
Wer wird das
was
denn?
Was für ein Magier muss das denn sein, dass der jetzt auf einmal die absolut teilweise verfeindeten politischen Lager davon überzeugt, es wäre jetzt mal eine gute Idee, zusammenzuarbeiten und sich auf einen Haushalt zu einigen. Das wird spannend.
Kursieren da denn schon irgendwelche Namen oder hat man irgendeine Idee?
Namen kursieren in Frankreich immer so viele, da würde ich jetzt hier wirklich den Block sprengen, die alle aufzuzeigen, weil es auch immer großen politischen Ehrgeiz gibt. Leute, die Premierminister werden, können sich meistens auch vorstellen, später mal für die Präsidentschaft zu kandidieren. Also da bin ich sehr, sehr vorsichtig, diese Namen jetzt zu benennen. Einen gibt es vielleicht, den Verteidigungsminister Sébastien Lecornu, dem man nachsagt, dass er sehr gute Drähte in die unterschiedlichen politischen Lager hat, vor allen Dingen zu den Sozialisten, die gelten im Moment als der Teil der Linken, mit dem man noch am ehesten vielleicht eine Zusammenarbeit hinkriegen könnte. Aber welche Figur das am Ende sein wird, ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht sicher, ob der Präsident selber es schon weiß. Ich bin mir nur sicher, dass fieberhaft danach gesucht wird. Und er hat ja versprochen, dass es schnell gehen wird. Also werden wir in dieser Woche möglicherweise da schon den neuen Namen kennen. Und wenn wir dann den Namen kennen, dann sind wir sehr gespannt, mit welcher Zaubermethode er dann vorgehen will.
Und wie blicken denn die Franzosen und Französinnen da drauf? Weil jedes Mal immer wieder neue Wahlen kann natürlich auch ein bisschen ermüden.
Ist auch so. Also Politikverdrossenheit oder sagen wir mal so, Politikerverdrossenheit. Oder Politikerinnenverdrossenheit. Die Franzosen sind schon politisch sehr interessiert, aber sie sind ziemlich frustriert von ihrem Spitzenpersonal und von diesen Machtritualen, die da immer wieder stattfinden. Das zeigt sich auch in allen Umfragen, dass die politische Führungsebene sehr, sehr schlechte Noten bekommt. Macron ist sensationell unbeliebt und gleichzeitig einigen sich aber auch die Franzosen unter sich, wie man an den Wahlergebnissen sieht, ja nicht darauf, in welche Richtung die Veränderung denn gehen soll. Wir werden diese Woche wahrscheinlich wieder große Proteste erleben. Es gibt eine Bewegung, die dazu aufgerufen hat, Frankreich zu blockieren. Es ist noch schwer abzuschätzen, wie erfolgreich das sein wird, aber das zeigt halt einfach, da brodelt es schon wieder an vielen Ecken und Enden. Und die Gewerkschaften haben für nächste Woche schon zu Streiks aufgerufen. Also die Unruhe im Land ist groß, der Frust ist groß. Aber man einigt sich eben bislang nicht auf einen Ausweg.
Du bist ja schon das zweite Mal Korrespondent in Frankreich. Wie siehst du das denn? Vor allen Dingen, weil du hast ja auch mehrere Präsidenten jetzt ja schon mitbekommen.
Tatsächlich. Aber als ich das erste Mal hier als Korrespondent war, das war 2007, als damals Nicolas Sarkozy Präsident geworden ist, der ja auch angetreten war, ganz, ganz viel zu verändern, da waren die Mehrheitsverhältnisse aber glasklar. Der hatte eine klare, deutliche Mehrheit in der Nationalversammlung. Der hat den Premierminister im Amt lassen können. Der Premierminister hat im Prinzip gemacht, was der Präsident wollte. Da war die Welt noch so, wie sich General de Gaulle das vorgestellt hat, als er diese Verfassung damals maßgeblich selbst vorgeschlagen hat. Und auch danach blieben die Mehrheitsverhältnisse zunächst sehr geordnet. Als François Hollande Präsident wurde, hatte er auch eine klare Mehrheit und dann bröckelte das eben. Dann wurde der Frust größer, dann war klar, so einfach werden die rechten oder die linken Lager keine Mehrheiten mehr bekommen. Und eigentlich war Macron angetreten zu sagen, ich mache das alles ganz neu. Ich formiere eine neue politische Mitte. Da wird jetzt quasi die Vernunft regieren mit mir als strahlender Figur vorneweg. Am Anfang hat das auch durchaus vielversprechend ausgesehen. Er hat ja auch eine Wiederwahl geschafft, aber jetzt zeigt sich, dieses System ist momentan ziemlich am Ende.
Gescheitert ist ja die Vertrauensfrage auch daran, weil ein neuer Haushalt entschieden werden sollte, weil die Staatsverschuldung auch so hoch ist in Frankreich. Was heißt das denn konkret für die Menschen da? Wie merken die das in ihrem Alltag?
Die merken das daran, dass der Staat bald nicht mehr viel Geld für notwendige andere Dinge hat, weil er so wahnsinnig viel Geld für die Schuldentilgung bezahlen muss. Das wird in Frankreich der größte Posten im Haushalt, der ausgegeben werden muss, um die Zinsen für die Schulden zu bezahlen. Und diese Zinsen werden immer höher. Je unzuverlässiger die französische Politik erscheint, desto weniger haben Investoren Lust, in französische Staatsanleihen zu investieren und desto teurer wird das alles für den Staat. Und das Geld fehlt dann an allen Ecken und Enden. Und die Franzosen haben ein sehr teures Sozialsystem. Die Franzosen haben, darüber berichten wir ja auch häufiger, ein Rentensystem, was ihnen sehr, sehr lieb ist, aber was sehr, sehr viel Geld kostet. Und genau das Geld fehlt jetzt an allen Ecken und Enden. Das hat man in der Vergangenheit immer damit gelöst, dass man gesagt hat, naja, dann müssen wir bei den Schulden eben noch was draufpacken. Aber das stößt jetzt wirklich an die Grenzen. Die Zinslast wird erdrückend. Das sehen übrigens auch die politischen Lager durchaus ein. Sie haben nur unterschiedliche Antworten. Die einigen sagen, sparen, sparen, gerade auch an die Sozialsysteme. Und die anderen sagen, nee, die Wohlhabenden sollen jetzt mehr zur Kasse gebeten werden, die müssen mehr beitragen.
Du hast schon gerade angekündigt, große Streiks sind geplant. Wie blickst du denn jetzt in die Zukunft? Wir wollen ja auch nicht immer so negativ enden. Gibt es irgendwas, was du auch noch positiv siehst?
Ich habe großes Vertrauen in das Improvisationstalent der Franzosen. Die haben auch in Krisenzeiten eigentlich ziemlich gute Nerven. Wenn ich mir vorstelle, so eine politisch unruhige Zeit in Deutschland, da wäre alles wahrscheinlich schon viel nervöser. In Frankreich geht man manchmal mit der Haltung auch ran, naja, jetzt warten wir doch erstmal ab. In irgendeiner Weise werden wir nächste Woche schon wieder weitergekommen sein. Und ich glaube, dass diese, sagen wir mal, größere Grundgelassenheit im Leben durchaus dazu führen kann, dass Frankreich sich hier irgendwie wieder rauswurstelt. Ich habe keine Idee, wie. Aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass das Improvisationstalent und eben auch diese manchmal etwas lässigere Art, mit krisenhaften Situationen umzugehen bei den Franzosen, durchaus dazu führen kann, dass das Land auf den Beinen bleibt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe es.
Danke, Michael, für deine Einordnung aus Paris. Danke.
Gerne.
Frankreich ist der engste Verbündete von Deutschland. Es ist die zweitgrößte Volkswirtschaft in der EU, also das Land hat eine wichtige Rolle. Wie blickt man in der EU jetzt auf Frankreich? Das erklärt uns ARD-Korrespondent Jean-Marie Magro.
Grüße dich, Janina.
Ist denn jetzt Frankreich das Sorgenkind der EU?
Ich weiß nicht, ob das ein bisschen zu weit führt. Jedenfalls ist Frankreich ein unsicherer Kandidat, sagen wir es mal so, der droht, in eine immer tiefere Schuldenkrise abzustürzen. Es ist jetzt noch keine Situation eingetreten wie bei der Eurokrise vor einigen Jahren mit Griechenland und Italien. Davon sind wir in Frankreich noch weit entfernt. Die französische Volkswirtschaft ist in den vergangenen Jahren auch gewachsen, zum Beispiel im Gegensatz zur deutschen. Aber die immer größer werdenden Staatsschulden und dass man eben auch nicht abkehren möchte, scheinbar von dieser Politik der ständigen Schuldenaufnahme, das bereitet schon einigen Kopfzerbrechen.
Also, so wie ich dich jetzt verstehe, ist man in Brüssel aber noch ziemlich entspannt und blickt da drauf. Ist das so?
Naja, entspannt wäre jetzt eben auch wieder ein bisschen zu viel gesagt. Sagen wir mal so, eine Situation eingetreten, von der man erwartet hat, dass sie so kommt. Insofern ist jetzt eigentlich wenig Überraschendes passiert in Paris, was hier eben für Aufruhr sorgen würde. Aber natürlich bleibt eben dieser Hintergrund, sehr hohe Staatsschulden in Paris, eine Volkswirtschaft, die ja eine verhältnismäßig schwache Industrie hat, also beziehungsweise eine Deindustrialisierung in den vergangenen Jahren erlebt hat. Und das sind natürlich keine guten Voraussetzungen, weil Frankreich einfach ein viel größeres und ein viel wirtschaftsstärkeres Land ist als Griechenland, das damals war. Und Frankreich wäre dann eben so ein too big to fail Kandidat. Und das hätte natürlich auch Konsequenzen für die Eurozone, für Europa insgesamt.
Wie schwierig ist denn die Situation aber gerade?
Wir stehen eben nicht vor so einer Situation, wie das damals in Griechenland und Italien war. Und das sieht man zum Beispiel allein daran, wie viel Frankreich für seine Staatsanleihen bezahlen muss. Also wie hoch die Zinsen gerade zum Beispiel auf 10-jährige Staatsanleihen sind. Da wird jetzt immer wieder betont, dass Frankreich teilweise schon mehr für seine Staatsanleihen geben muss, als das zum Beispiel Griechenland und Italien tun. Aber wir sind auf einem verhältnismäßig niedrigen Niveau. Also Frankreich ist ein Staat, der sich noch immer gut refinanzieren kann, also immer noch Geld an den Kapitalmärkten leihen kann und somit eben seine laufenden Ausgaben decken kann. Aber was ich für eine Gefahr gerade eher sehe, ist, was zeigt das denn den anderen Ländern innerhalb der Eurozone, wenn Frankreich eben die Regeln die ganze Zeit bricht, die der Maastrichter Stabilitätspakt eigentlich gibt. Also, dass man sich eigentlich nicht so stark verschulden darf im Jahr, dass man eigentlich eben auf die Staatsausgaben achten muss. Wenn eben der Eindruck entsteht, so ein Staat wie Frankreich, der nimmt sich da etwas raus, einfach weil er weiß, dass er sozusagen too big to fail ist, also einfach zu groß, als dass man auf ihn verzichten könnte, beziehungsweise als dass man eine Staatspleite, die wirklich noch sehr weit entfernt ist, riskieren könnte, dann ist das natürlich ein schlechtes Zeichen für die kleineren Länder, weil die sich dann eben natürlich fragen, also für uns gelten jetzt hier andere Regeln als für das große Frankreich oder das große Deutschland, das kann doch auch nicht sein.
Frankreich spielt ja auch eine konstruktive Rolle bei den Ukraine-Verhandlungen. Es ist ein ganz enger Verbündeter von Deutschland. Was bedeutet das denn da auch jetzt, wenn man irgendwie in der EU merkt, oh, da ist aber die politische Spannung gerade doch spürbar?
In den Außen- und Sicherheitsfragen ändert sich jetzt eigentlich für Frankreich relativ wenig, weil das ja vor allem eine Sache des Staatspräsidenten ist. Also Emmanuel Macron ist da derjenige, der da in charge ist. Macron hat ja eine sehr herausgehobene Stellung innerhalb des französischen Staates. Also er könnte von heute auf morgen einfach Soldaten entsenden in einen Teil der Welt und müsste das Parlament gar nicht erst befragen dafür. Und insofern ändert sich in Außen- und Sicherheitsfragen relativ wenig. Aber klar ist, dass man schon seit einiger Zeit in Europa darauf schaut, wie sich die Franzosen eigentlich in Fragen der Ukraine verhalten, dass man da eben zum Beispiel sehr große Töne, sage ich mal, spuckt, wenn es jetzt zum Beispiel um die Koalition der Willigen geht und ob man eventuell auch Bodentruppen in die Ukraine entsendet, wenn es denn irgendwann mal zu einem Frieden kommen sollte oder einen Waffenstillstand kommen sollte zwischen Ukraine und Russland. Und auf der anderen Seite gibt man aber eigentlich sehr, sehr wenige Hilfen in die Ukraine. Also das ist auch so ein doppeldeutiges Spiel, muss man fast sagen, was hier vielen in Brüssel und vor allem bei den Deutschen sauer aufstößt.
Also ich nehme jetzt so aus unserem Gespräch mit, dass die Verunsicherung in der EU jetzt noch nicht so groß ist. Habe ich das richtig verstanden?
Also es ist eine Situation, die nicht wünschenswert ist. Aber es ist eine Situation, die nur wenige überrascht. Sagen wir es mal so. Und natürlich würde man sich jetzt stabilere Verhältnisse in Frankreich wünschen. Aber man hat sich sozusagen schon darauf eingestellt. Also es ist eben eine Situation in Frankreich, die nicht wenige überrascht und die wenigsten glauben auch daran, dass jetzt Frankreich in den kommenden Monaten irgendwie stabiler werden würde. Man hat sich so ein bisschen damit abgefunden und versucht eben mit dieser eher schwierigen Situation weiterhin zu arbeiten. Aber klar, es ist nichts Wünschenswertes und es gibt einige Entscheidungen in den kommenden Wochen und Monaten, wo man sich eigentlich eher stabile Verhältnisse in Frankreich wünschen würde. Also ich nenne zum Beispiel nur das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten. Da wäre es natürlich toll, wenn man aus Paris ein Ja dazu bekäme und das ist gerade so ein bisschen schwierig, sich vorzustellen.
Danke dir nach Brüssel, danke. Und das war unser Weltspiegel-Podcast extra. Wenn er euch gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst uns gerne auch ein Sternchen bei der Bewertung da und erzählt auch euren Freunden von uns. Und wenn ihr euch noch weiter für Politik innerhalb der EU interessiert, dann habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar im ARD-Europa-Podcast.eu spricht Host und Korrespondentin Katrin Schmidt jede Woche über die spannendsten EU-Themen, also über die Insights aus Brüssel und wie das Auswirkungen auf unser Leben hat. Den Podcast findet ihr auch in der ARD-Audiothek. Hört gerne mal rein. Wenn ihr sonst auch gerne mal Themen habt, die wir unbedingt machen sollten, schreibt uns. Das könnt ihr machen bei Instagram, Facebook oder YouTube. Einfach in die Kommentare oder auch gerne eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubart und der Redaktionsschluss für diese Folge war Dienstagvormittag, der 9. September.